Ja, kommen wir jetzt zum. Ja, zur Meisterschaft, die gerade so nebenbei läuft, ne? Die EM. Ja. Heute sensationeller Tag für die Dänen. Ich weiß nicht, ob man sich freuen soll, dass eben, ja, aufgrund der Eriksen-Sache und so weiter und so fort, oder traurig sein sollte für Finnland bei ihrer ersten EM. Ja, gut gegen Belgien gespielt, aber dann, ja, irgendwann kommt halt der Unterschied. De Bruyne auf Lukaku. Lukaku braucht sich nur einmal umzudrehen und dann kommt sein Ochsenschuss. Ja, es kommt irgendwann mal dieser individuelle Punkt, wo dann halt sehr zeigt, Belgien ist besser als Finnland. Deswegen schade. Aber Dänemark, was für ein Spiel gegen Russland, liebe Leute. Also wer sich das nicht angeschaut hat, vielleicht nochmal in den Extended Highlights bitte anschauen. Das war ein unglaubliches Spiel, weil Fans ausgerastet, also wirklich, das war komplett Eskalation. 4-1 gegen Russland und damit jetzt Zweiter. Witzig, Russland und Finnland haben eben auch 3 Punkte, ne? Also die Tabelle sieht lustig aus. Also Belgien, klar, Nummer 1, aber dann alle 3 Punkte, aber Dänemark aufgrund der guten Tordifferenz auf Platz 2. Ich gönn's den Jungs. Aber wir wollten natürlich über Deutschland reden. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Gegen Ungarn. Das wird jetzt ein sehr schwieriges Spiel. Ich würde es nicht unterschätzen, weil Ungarn gezeigt hat, dass die auf jeden Fall Fußball spielen können. Gegen Portugal das 3-0 empfinde ich als ziemlich hoch, weil das Spiel sehr ausgeglichen war, lange. Und dann kamen halt individuelle Fehler plus, ich meine, 2 Tore sind ja dann gegen Ende gefallen. Einmal der Elfmeter.
86., 88. und 92. oder so.
Oder so, Digga, alle 3. ja, aber das Ronaldo Elfmeter zu Ronaldo, das letzte Tor mit Rafa, was geil war, war einfach viel zu schnell. Und ich glaube, das war einfach nur die Unkonzentriertheit gegen Ende von Ungarn. Und das hat halt Portugal eiskalt genutzt. Von daher.
Bei dem 1-0 von Guerrero war ja auch noch mit doppelt abgefälscht.
Das genau,
war ja auch
genau, genau.
Der Flanke abgefälscht, der Schuss abgefälscht, dann ein Elfmeter. Ja. Die haben wirklich gut dagegen gehalten, auch gegen Frankreich. Die zeigen schon, die verteidigen sehr leidenschaftlich und so. Deswegen auf die leichte Schulter sollte man die Ungarn nicht nehmen. Aber natürlich muss man auch sagen, Deutschland ist da der Favorit. Und wenn man weiterkommen will, darfst du das Spiel halt nicht verlieren.
Und nicht nur verteidigen, wir haben vor dem Podcast gesagt, Roland Salay, der Freiburger Außenstürmer, macht einen exzellenten Job wirklich bei Ungarn. Ist ziemlich flink, ziemlich nervig gegenüber den gegnerischen Verteidigern, das gegnerische Tor. Also ist schnell, dribbelstark, eigentlich das, was man sich halt so als Trainer wünscht von einem Spieler, von dem jungen Spieler. Dann Adam Salay natürlich, der Routinier, der Capitano. Musste er runter? Was war das nochmal wegen der Sonne, ne? Sonnenstich? Ja, was hat der Sonnenstich?
Ja. Ich glaube auch von der Hitze, der hat Kreislaufprobleme gehabt.
Ja, aber sollte man nicht echt unterschätzen, wenn man den Vorfall mit Eriksen nochmal kurz an sich erinnert. Also die Gesundheit geht auf jeden Fall hier vor. Ja. Im Großen und Ganzen, also kann ich über Ungarn eigentlich sagen, dass sie als Mannschaft die Stärke, also die Stärke kommt von der Mannschaft, die kommt nicht von einzelnen Spielern, das ist ähnlich wie die deutsche Mannschaft. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass unsere Stärke bei Kroos liegt, unsere Stärke bei Müller liegt, unsere Stärke bei Gosens oder Kimmich liegt, sondern im Allgemeinen, im Kollektiv macht die deutsche Mannschaft eben, wenn alle gut spielen oder wenn ein paar Leute gut spielen, ziehen sie direkt mit den anderen oder ziehen die anderen direkt mit hoch. Ein exzellenter Gosens auf den Außen macht halt auch Spaß, mit dem zu spielen. Deswegen ist vielleicht Rüdiger so gut gewesen. Wobei der mir mittlerweile auch auf den Sack geht. Ich weiß nicht, warum. Rüdiger geht mir auf den Sack, Leute. Es ist ein toller Mensch, kann ich mir super vorstellen. Toller Verteidiger. Aber ich glaube, mittlerweile der hebt ab. Der hebt langsam ab und denkt wirklich, er ist einer der besten Verteidiger, die momentan auf dem Fußballplatz auflaufen. aber zurück zu Ungarn. Genau, als Kollektiv super stark. Also, wir müssen mal bedenken, Peter Gulaschi, Orban, das sind alles klasse Spieler, aber die fallen für mich nicht so auf, wie zum Beispiel jetzt Argentinien Messi oder sowas, also wo es nur einen Spieler gibt, auf den konzentriert. Von daher, als Kollektiv, wenn Ungarn wirklich einen super Tag trifft, wird es auf jeden Fall sehr schwer für Deutschland. Vielleicht können wir mal Szenarien durchgehen, was passieren könnte für euch, außer ihr habt noch was hinzuzufügen.
Vor allem, ich finde es auch spannend, wie Jogi das Ganze jetzt wieder angeht. Ob er jetzt weiterhin auf die Dreierkette setzt oder ob er sagt, hier, ich probiere jetzt mal die Viererkette aus. Dann ist halt nur die Sache halt auch eben mit Gosens, ob man ihn vielleicht ein bisschen offensiver spielen lässt und dafür mal meinetwegen mal einen Günther ranlässt. Weil ich denke jetzt auch gegen Ungarn, ich meine, er kennt ja Soloy ganz gut, das wäre auch sein Gegenspieler in Freiburg. Also würde ja ideal passen, hätten sie ein internes Duell und dann, ja.
Leute, ihr müsst die Dreierkette verstehen, warum die bei manchen Teams gut ist und warum die bei manchen Teams nicht so gut ist. Zum Beispiel gegen Frankreich. Ja. Gegen Frankreich hätte ich nicht so eine Dreierkette gespielt, weil...
Ich hingegen schon.
Nein, weil zum Beispiel... dieser Konter, wo das Tor gefallen ist, wenn da eine Dreierkette gespielt wird, dann hast du meistens auch unten wirklich nur drei Leute oder zwei Leute, wenn es schlimm kommt, okay? Das heißt, die drei Leute spielen dann gegen Mbappé, Benzema oder wer sonst auch noch auf den Außen spielt. Das wird schwer. Deswegen eine Viererkette gegen drei gut angreifende Stürmer ist noch machbar, ein Mbappé, ein Benzema zu verteidigen. Eine Dreierkette hingegen ist sehr schwer. So, jetzt hast du bei Portugal... Portugal hat wie ein Pfeil eingegriffen, okay? Wenn ihr euch einen Pfeil vorstellt, Ronaldo war die Spitze und dann geht's halt hinten. Da war Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Aber Bruno Fernandes und Bernardo Silva sind nicht die typischen Angreifer, sind eher offensive Mittelfeldspieler und bewegen sich gerne auch wie offensive Mittelfeldspieler. Das heißt, hin und her. Man weiß gar nicht, wo spielt der eine jetzt überhaupt. Bernardo Silva oft auf links, auf rechts außen gewesen, wechselt aber auch gerne die Seiten. Bruno Fernandes, gerne über die Mitte, läuft aber, mag sich aber auch gerne zurückfallen lassen, den Ball von hinten holen, einen Ballverteiler machen. Also es ist nicht ein Mbappé oder es ist jetzt nicht ein Karim Benzema. Und von daher war hier die Dreierkette sehr gut, weil Portugal mit vier Leuten verteidigt hat. Wenn du jetzt Gosens und Kimmich noch auf den Außen hast, plus drei Leute im 16er, ja, dann bleibt natürlich immer, wenn man sich verschiebt, einer übrig auf den Außen, entweder Gosens oder Kimmich. Und Portugal hat keine Fünferkette gespielt. Das kann ich mir bei Ungarn aber sehr gut vorstellen. Wenn jetzt Deutschland eine Dreierkette spielt, wird Ungarn mit fünf Leuten hinten verteidigen. Das gebe ich euch ein Wort drauf. Dass die es hinkriegen, eine Fünferkette zu bilden. Das heißt, jemand aus dem Mittelfeld wird reinschieben. Und man wird eine Fünferkette bilden und versuchen, auf Konter zu spielen. Ob das gut geht, keine Ahnung, weil Konter können sie. Muss halt schauen. Deutschland, ich sehe eigentlich positiv. Ich glaube nicht, dass man gegen Ungarn untergeht. Ich glaube, das Spiel wird gewonnen. Und die Dreierkette wird funktionieren. Aber für mich eine Viererkette wäre hier auch geil.
Also erst einmal zu deinen Formationen. Also ich bin da auch grundsätzlich bei dir in deiner Argumentation, aber ich fand halt der Ansatz, den er gewählt hat gegen Frankreich, gerade in Sachen Absicherung, fand ich schon den richtigen Weg, weil, wie gesagt, wenn du die ersten 20 Minuten gegen Frankreich waren ja auch gut. Also Frankreich war halt sehr, sehr passiv und aufs Verteidigen halt aus. Die haben halt gesagt, yo, wir lassen den Deutschen den Ball und gucken mal, was wir da mit den Kontern anfangen. Und man muss auch einfach sagen, die Franzosen haben sich hinten einfach mega clever angestellt, im Gegensatz zu den Portugiesen, was einfach generell, wenn Deutschland auf Portugal trifft, immer irgendwie so ist, dass sich immer Räume bieten. Und allein in der ersten Halbzeit, ein Gnabry, wo er es Weltklasse macht, ein Goretzka noch ein Alu-Treffer. Du hast gemerkt, die ersten 70 Minuten war volle Offensive gegen Portugal und da haben sich auch Räume halt angeboten. Und da war das System halt auch ideal. Gegen Frankreich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es schlecht waren, mit einer Viererkette zu spielen. Aber man hat halt vorne, das war halt einfach, Dreierkette meine ich ja, aber das war halt einfach von den Franzosen so clever und anders als jetzt das Spiel gegen die Ungarn für die Franzosen. Dann, wenn sie mal 1-0 hinten liegen, müssen sie kommen und dann haben sie sich schwer getan, das Spiel an sich zu reißen. Und dann, natürlich sind sie zum Ausgleich gekommen, aber das war halt auch sehr unglücklich aus der Sicht von Ungarn, weil Orban, ja, war halt unglücklich, wenn den Ball abfälscht zu Griezmann. Aber ja, also ich finde Frankreich bis jetzt vom Auftreten her bei der WM, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, dass die ein bisschen mehr Haut drauf machen, sich so zeigen, ey, wir sind der Weltmeister, wir wollen volle Power mit gerade mit Benzema jetzt vorne als Stoßstürmer drin und das von Mbappé, also ja.
Frankreich ist so eine typische Mannschaft.
Ich war echt begeistert von der deutschen Mannschaft, ich dachte mir auch sowas schon dabei, weil gegen Portugal, wie gesagt, das läuft und jetzt hast du halt so ein Team, was halt also typisch Mannschaft, die man gerne mal schlägt in der Gruppenphase oder in einem K.O.-Spiel.
Nein. Frankreich ist eine typische Mannschaft, die es sich ziemlich schwer tut gegen vermeintlich schlechtere Gegner. Das heißt, wenn jetzt Frankreich gegen Portugal spielen würde, Frankreich gegen Deutschland, Frankreich gegen Argentinien, Frankreich gegen Kroatien selbst, das ist so, wo Superstars aufeinandertreffen. Jede Mannschaft will das Spiel prägen. Und ja, dann gibt es halt ein Gefecht, weißt du? Beide wollen voll drauf, aber wenn dann eine Mannschaft kommt wie gegen Ungarn, okay, jetzt werden die noch gepusht von wie viel? 60.000 Fans? 70.000 Fans? Das macht es extrem schwer, aber die hatten auch ihre Chancen, muss man ehrlich sagen, haben es aber auch nicht nur genutzt, deswegen.
Ja, aber man muss sagen, das lässt sich eigentlich relativ gut begründen, warum die Franzosen sich zum Beispiel so schwer tun gegen etwas schwächere Teams, weil der französische Ansatz unter dem Nationaltrainer immer ist, dass du eher erstmal relativ defensiv spielst und eher defensiv kompakt. Das haben sie 2018 beim WM-Titel, mit Ausnahme vielleicht vom Achtelfinale und vom Finale, wo sie jeweils 4 Tore geschossen haben, immer gemacht. Da haben sie auch in einer relativ schwachen Gruppe nur 3 Tore erzielt. Jetzt gegen Deutschland hat man es ja auch gemerkt. Und wenn man halt den Gegner so hat, wie die Deutschen am ersten Spieltag, dass sie halt das Spiel machen, dass sie viel den Ball haben, Frankreich kompakt verteidigen kann und dann eben über die schnellen Leute in die Lücken umschalten können, dann sind sie halt brandgefährlich. Wenn du natürlich Gegner hast wie Ungarn, die jetzt vielleicht sagen, Moment mal, ihr seid Weltmeister, wir sind hier der kranke Außenseiter in der Gruppe, wir haben gar kein Interesse, was am Spiel zu machen, dann wird es halt oft so ein bisschen, ja, dann werden auch die Franzosen irgendwann nervös und sind dann halt gezwungen, auch mal irgendwann ihr Bollwerk da aufzubrechen. Und um jetzt zurückzukommen zur deutschen Mannschaft, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jogi Löw die Dreierkette durchziehen wird, egal gegen welchen Gegner, weil er das jetzt einfach, ja, fast jedes Mal hat spielen lassen, weil es einfach für die Personen und für die Leute, die man hat, eigentlich die perfekten Positionen sind. So ein Robin Gosens, klar, der kann mit Sicherheit auch offensiver spielen, wenn er jemanden hinter sich hat, aber er kennt das eben auch aus dem Verein viel mit der Dreierkette. Ich muss auch sagen, insgesamt finde ich schon, dass die deutsche Mannschaft sehr gut steht defensiv, auch wenn sie jetzt gegen Portugal wieder 2 Tore gefangen haben. Aber wie du gesagt hast, die anderen, die Standards mit Konter und so, aber die Teams hatten auch jeweils immer Spieler, sei es ein Mbappé, der bei Kontern brandgefährlich ist, ein Ronaldo, der immer ein Spiel entscheiden kann. Dass man solche Leute nicht 90 Minuten komplett aus dem Spiel nehmen kann, ist klar. Was eher mir ein bisschen Bedenken bereitet, ist halt eher in der Offensive. Da spielen sie wirklich herausragend sich teilweise die Chancen raus, auch wenn ich mir anschaue, was für Flanken von Kimmich und Gosens immer kommen. Das Problem ist halt wirklich, dass sie vorne keinen Abnehmer haben. Das hat man auch gegen Portugal gesehen, fand ich. Da waren alle Tore immer dann, wenn die Portugiesen nicht nah an den Leuten waren und die Deutschen den Platz hatten, flache Bälle in die Mitte zu bringen. Sei es bei den Eigentoren, sei es bei dem Havertz-Tor, das waren immer diese flachen Hereingaben von außen, wo einfach viel zu viel Platz gelassen worden ist von der Defensive, was zum Beispiel die Franzosen nicht gemacht haben. Und deswegen hat Deutschland gegen Frankreich auch so gut wie gar keine wirkliche große Chance herausspielen können. Höchstens das Ding von Gnabry, wo sich mal einer verschätzt hat. Und die hohen Bälle sind halt dankbar, weil in der Regel spielen in der Innenverteidigung, ob das jetzt Leute wie Varane und Kimpembe sind, ob das jetzt Leute wie Ruben Dias und Pepe sind oder so, immer relativ kopfballstarke Leute. Und das ist eher das Problem bei den Deutschen. Da müssen sie halt immer gucken, dass sie sich die Lücken irgendwie oder so erspielen, dass da eben Lücken aufreißen im Defensivverbund, weil dann haben sie die Qualität, die herausragend gut zu bespielen, wie sie es eben gegen Portugal auch gemacht haben. Und dann sind auch Leute wie Havertz oder Müller natürlich vorne drin immer absolut torgefährlich, das ist klar.
Würdet ihr Leute wechseln, wenn wir jetzt auf die Aufstellung mal...
Das wollte ich gerade mal ansprechen, weil es sind ja auch ein paar Leute jetzt fraglich, wie ein Müller zum Beispiel, der, glaube ich, das Knie sich verdreht hat oder sonst irgendwas war. Und ein Hummels ist ja auch verletzt draußen, Gosens ist auch angeschlagen.
Also Gosens ist wieder dabei, Hummels ist wieder dabei.
Ja, ich habe da trotzdem mal ein bisschen Bedenken, weil ich vermute jetzt im Gegensatz zu Niklas, dass es vielleicht mal jetzt mal eine Viererkette wird im deutschen Spiel, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass man das jetzt anders agiert mit einem kompakteren Mittelfeld dann und Kimmich sogar vielleicht mal vorzieht oder halt mit Goretzka dann auf der 10, weil er ist halt so der typische Box-to-Box-Player, der dann, ja, gerne mal aus der zweiten Reihe draufhaut und das könnte gerade auch eine Waffe gegen Ungarn sein, die sehr, sehr ja, defensiv wahrscheinlich stehen werden. Und dann hast du halt Leon Goretzka einen, der gerne mal ja, den Schuss sucht. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber es ist ja noch nicht klar, ob Müller jetzt ausfällt, deswegen muss man mal schauen. Aber ja, ich denke aber, ich gehe halt wie gesagt auf die Viererkette und ja, ich würde mir schon noch mal ein bisschen hoffen, dass da so ein bisschen Rotation auch mal in den Kader reinkommt, weil ja, ob das jetzt...
Es ist halt eine EM, ne? Also jedes Spiel ist quasi ein Endspiel gegen Ungarn. Muss, ja, also unentschieden könnte zwar reichen, aber wäre für mich ein bisschen...
Unentschieden wird reichen.
Ja, als beste dritte oder zweiter Platz eben dann vor Portugal wird reichen, aber ist jetzt für meine Anforderung an die Nationalmannschaft zu wenig.
Das stimmt, da bin ich bei dir.
Ich würde kein Unentschieden feiern. Ich würde schon eine schöne, saftige Klatsche gegen Ungarn, die würde ich auf jeden Fall feiern. Für die eine oder andere natürlich wegen Orban hier, ne? aber für mich persönlich einfach nur nochmal ein Statement zu geben, wir wollen die EM wirklich gewinnen. Und das fängt halt auch bei Ungarn an. Und daher hoffe ich halt, dass da 3 Punkte zusammenkommen. Was jetzt personell gewechselt wird, keine Ahnung. Ich persönlich, wie du jetzt gesagt hast, müssen wir erstmal schauen, wer fit wird. Ob es jetzt, weil eben jetzt jedes Spiel quasi wie ein Finale ist, noch ganz krass jetzt gewechselt wird, glaube ich jetzt nicht. Aber hinten in der Abwehr, also wenn Hummels nicht spielt, Hummels kann ich mir schon vorstellen, dass er fit wird gegen Ungarn, aber sagen wir mal, Müller spielt nicht, dann haben wir noch genug Leute da draußen, wir haben Sané, Havertz, könnt ihr spielen, Gnabry, das ist Sané, Havertz, Gnabry, das sind schon 3 Leute für die Offensive.
Ich glaube, mal gucken, also Löw hat ja eigentlich gezeigt, dass er nicht so viel ändert bislang. Ich glaube auch, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die Deutschen auf jeden Fall bei der Dreierkette bleiben. Und ich denke, es wird genau einen Wechsel geben in der Startelf, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er Leon Goretzka draußen lässt. Ich glaube, der hat jetzt genug Zeit, um fit zu werden. Ja. Und dann gibt es halt 2 Möglichkeiten. Entweder er kommt für Gündogan ins Team. Damit hättest du halt auch einfach noch mehr diese Dynamik, Passstärke und so hast du ja trotzdem über Toni Kroos im Mittelfeld und du hast einfach noch mehr Dynamik. Und die andere Alternative, wenn Müller nicht fit wird, da werden jetzt wieder viele sagen, niemals, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Goretzka tatsächlich Thomas Müller ersetzen kann.
Habe ich doch gerade gesagt.
Genau, weil eben dadurch auch genau dieses Element, was ich eben gesagt habe, dass du vorne keinen Zielspieler zum Beispiel für Kopfbälle hast, eben auch wegfallen würde, weil Leon Goretzka ist ein herausragend guter Kopfballspieler und er ist eben mit der Dynamik, die er hat, dass er vorne in die Box rein kann, er kann trotzdem nach hinten mitarbeiten und so, glaube ich, gibt dir auch noch ein bisschen Variabilität im Zentrum. Deswegen, klar, am naheliegendsten wäre, sollte Thomas Müller ausfallen, dass dann entweder Sané oder Werner ihn ersetzen in der Startelf. Das wäre sicherlich naheliegend. Dann könnte man auch zum Beispiel mit klassischen Flügeln agieren noch, was ich aber nicht glaube, weil ich denke, durch die Fünferkette wird mit Kimmich und Gosens genug Offensivdrang über die Außen sein. Deswegen, ich denke, dass auf jeden Fall Goretzka in die Startelf gehen wird, unabhängig davon, ob Müller spielt oder nicht. Wenn Müller fit wird, dann für Gündogan und wenn er nicht fit wird, dann für Thomas Müller. Und ansonsten, glaube ich, wird er gar nichts verändern, weil das hat einfach jetzt gegen Portugal gut geklappt. Selbst gegen Frankreich, sind wir mal ehrlich, war der Auftritt auch nicht so schlecht. Man hat nicht so viel zugelassen, klar, in den Kontern hier und da ein bisschen zu viel. Aber man war eigentlich sehr dominant mit dem Ball. Man hat halt leider nur kaum klare Torchancen sich kreieren können, aus den eben genannten Gründen. Und ich denke, Jogi Löw wird einen Teufel tun und in so einem wichtigen Spiel gegen Ungarn jetzt plötzlich das System umschmeißen, Leute reinwerfen, die kaum gespielt haben bis jetzt bei ihm. Weil das sowas auch nach hinten losgehen kann, haben wir bei den letzten Turnieren gesehen, 2018 oder so, wo es teilweise...
Okay, die Jungs sind kurz baden gegangen. Kleiner Hänger bei Zoom. Aber ich werde sie gleich fragen bezüglich ihres Tipps und dann haben wir auch das Thema Deutschland gleich durch.
Ja, Bro, wir hören dich.
okay, alles klar. Ich dachte schon, kleiner Zoom-Hänger, wie immer, ne? Wollen wir mal einen Tipp abgeben auf das Ungarn-Spiel und wie ihr vielleicht die tabellarische Situation nach dem dritten Vorrundenspieltag so seht?
Können wir gerne machen, auf jeden Fall. Also ich denke halt auch, die Deutschen werden sich auch schwer tun, gerade so in der ersten Halbzeit, weil die Ungarn das alles sehr, sehr defensiv kompakt verteidigen werden. Und dann wird man so Mitte, zweite Halbzeit so zur 63. das 1-0 machen, was dann der Dosenöffner wird. Und man gewinnt dann auch solide 2-3-0 dann gegen Ungarn.
Okay.
Ja, ich würde auch mit einem 2-0 mitgehen, weil ich glaube, es werden nicht so viele Tore geschossen wie gegen Portugal, weil Portugal halt auch durch den eigenen Offensivdrang wirklich viele, viele Lücken in der Defensive gelassen hat, was ich mir bei Ungarn nicht vorstellen kann. aus, was Erik ja auch gerade schon gesagt hat, weil die sicherlich mit Fünferkette und erstmal tief stehen und nicht in Konter laufen und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass die Defensive kompakt genug sein wird, um das Gröbste von Manuel Neuer wegzuhalten, und gehe deswegen auch mit einem 2-0.
Jetzt kommt hier der Oberallmann. Ich gehe sogar mit einem Gruppensieg von Deutschland noch, weil ich denke, Frankreich und Portugal trennen sich mit einem Unentschieden. Weil, ich weiß nicht, so Ronaldo würde ich gerne noch in der K.O.-Runde sehen. Und 4 Punkte wären halt, ja, das Minimum quasi. Oder, ja doch, 4 Punkte wären eigentlich safe, ne?
Ja, mit 4 Punkten ist man sicher, aber ich gehe davon aus, dass selbst wenn die Franzosen die Portugiesen schlagen, dass dann trotzdem die Portugiesen dabei bleiben, weil sie einfach mit +1 und vielen Toren ein sehr gutes Torverhältnis haben. Ich habe vorhin mal durchgerechnet, dann müsste, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue, müssten die Franzosen mit 3 Toren Vorsprung gewinnen, und allein aus den Gründen, die wir ja eben schon analysiert haben, kann ich mir das nicht vorstellen, weil die Franzosen wahrscheinlich auch gegen die Portugiesen wieder sehr destruktiv und sehr defensiv an die Sache rangehen werden und dann versuchen, vorne die Nadelstiche zu setzen. Also ich glaube schon, dass die Franzosen das Zeug haben, die Portugiesen zu schlagen, aber das wird dann auch wieder eine knappe Nummer. Und dann machen Deutschland und Frankreich, denke ich, den Gruppensieg unter sich aus.
Ja, also ich gehe Deutschland Gruppensieg, Frankreich Zweiter und Portugal Numero Tres. Ihr habt hier zuerst gehört. Wenn ich richtig liege, dann geht Erik auf die Knie.
Ich hoffe eher, dass die Portugiesen rausfliegen. Aber dann müsste da wirklich das Szenario kommen, dass die Ungarn die Deutschen schlagen und die Franzosen schießen die Portugiesen auch ab.
Wird auf jeden Fall.
Nein, wenn die Deutschen sogar nur Dritter.
Ja, das wäre natürlich super behindert.
Gut, die könnten auch bei einer Klatsche rausfliegen.
Ja.
Dann kann auch Deutschland gehen.
Da kann auch Deutschland, ja. Naja.
Ja, ihr wisst, Todesgruppe, es bleibt spannend. Bis zur letzten Minute, liebe Leute. Ja, Internetverbindung ist stabil. Doch, wir sind stabil, denn wir gehen jetzt zum nächsten Thema. Und zwar wollten wir ein paar Namen droppen. Also, ich wollte jetzt Spielernamen droppen. Erik ist besonders heiß. Leute, es sieht so aus. Wir haben ja jetzt eine gute Übersicht über die EM. Der zweite Vorrundenspieltag ist gut am Laufen. Der dritte Vorrundenspieltag natürlich. Uns fehlen quasi jetzt nur noch die Gruppen D bis F. Genau, D bis F. Und dann sind wir durch und dann haben wir auch die K.O.-Rundenspiele. Und deswegen können wir auch jetzt schon eigentlich so unsere Favorites, keine Mannschaften, sondern Spielernamen, unsere Favorites droppen. Ja, die bis jetzt gut performt haben für uns. Erik, weil du so hot bist, weil du so heiß bist und im Tanktop rumsitzt, darfst du gerne den Vorsprung machen.
Also ich finde, man kommt über den Namen Denzel Dumfries einfach nicht drum herum. Willst du zu dem Mann sagen, also ich fand den, allein selbst als FIFA-Zocker ist der einfach damals schon im Begriff gewesen, die letzten 2 Jahre, und der hat es jetzt dieses Jahr bei der EM auch echt gezeigt, dass er definitiv den Durchbruch hat. Und er ist halt für jede Mannschaft so der perfekte rechte Wingback, muss man wirklich sagen, weil er sucht den Weg nach vorne, er ist perfekt, der Gegenpart wäre zu Gosens im Prinzip oder wie ein Kimmich ähnlich auf der Position. Also wäre im Prinzip perfekt einer für die Bayern zum Beispiel, in der Nagelsmann-System rechter Verteidiger. Den Bayern vielleicht, Dumfries war ja auch mal. Ja,
stimmt, habe ich vergessen im Transfer-Update. Leute, Dumfries 15 Millionen für Bayern zu teuer, ist echt lächerlich. Also, ich habe selber gelacht.
Ja, dafür hat man sich einen Saar letztes Jahr für 7 Millionen geholt.
Für 10, 10, 10. 10, 10. Also, das ist echt lächerlich. Plus, Renato Sanchez zu Bayern ist auch nur eine Lüge.
Aber ich fand jetzt den Namen Dumfries, also das ist ein Name, ich glaube, den hätten wir alle jetzt getroppt, weil guck dir die Stats allein schon an, dass der Name fällt sofort auf. Mir persönlich, also ich muss sagen, ich finde gerade so die Mittelfeldmotoren bei dieser EM sehr, sehr wichtig. Und da fällt mir jetzt spontan ein Locatelli ein, der auch mit dem BVB die letzten Monate gehandelt wurde von Italien.
Ja, Mann.
Der einfach wirklich der Motor neben dem Verratti definitiv ist. Verratti ist eher so der spielerische und Locatelli ist der, das Spiel antreibt. Also der den Motor quasi nochmal ein bisschen einheizt. Also der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann finde ich es auch interessant, dass ich hätte jetzt nicht die Rolle zugetraut, dass ein Calvin Phillips so viel bei England spielt. Also bei Leeds gefällt er mir auch sehr, sehr gut. Also ich bin auch ein großer Fan von dem Trainer Bielsa. Aber dass er jetzt direkt beide Spiele durchspielt, so gefühlt. Also und generell sein Auftreten bei England gefällt mir auch gut. Natürlich über die englischen Auftritte, ja, kann man jetzt streiten. Ich glaube, Niklas hat da jetzt nochmal eine spezielle Meinung als Halbbrite. Aber ich muss sagen, der ist jetzt mir gerade bei den Engländern sehr, sehr gut aufgefallen. Und als dritten Namen aus dem Mittelfeld muss ich einfach, weil ich ja ihn auch die letzten 2 Jahre verfolgt habe, einen Thomas Suchek nennen von Tschechien. Also was der mittlerweile bei Slavia Prag damals abgerissen hat und mit welchem Verein der gehandelt wurde, der wurde selbst mit Bremen verhandelt und der war für die auch zu teuer. Und jetzt bei West Ham hatte der auch ein phänomenales Jahr. Also,
und Tschechien haben wir echt unterschätzt, ne? Also ja, wir haben ja in der EM-Prognose gesagt, okay, Tschechien wird untergehen, aber nix da, Alter.
Die sind auch auf jeden Fall schon mal weiter mit ihren 4 Punkten, die sie haben. Und auch selbst als Gruppendritter, also die sind auf jeden Fall, wenn wir die nochmal in einem K.O.-Spiel sehen. Und dann bin ich echt gespannt. Und vorne, ja, ein Patrick Schick hat jetzt vielleicht überzeugt bei den Tschechien. Aber ja, ich bin eher so ein Freund von kleineren Namen. Und ich finde halt so ein Jaremtschuk von Ukraine, der hat mich ein bisschen überrascht als Stoßstürmer. Heute war Ukraine halt ein bisschen blass, weil die Österreicher haben es auch sehr gut verteidigt und haben auch nichts zugelassen, aber der zum Beispiel hat mir gut gefallen. Und ich muss wirklich sagen, die Dortmunder werden mich vielleicht jetzt ein bisschen für hassen, aber ich finde Alexander Isak, keine Ahnung, obwohl er jetzt noch kein Tor gemacht hat oder so, ich finde ihn echt wuselig für seine Größe und so von seiner Spielanlage her. Ich kann es nicht verstehen, dass er beim BVB damals nicht so berücksichtigt wurde.
Er wurde ja auch jetzt komplett abgegeben an Real Sociedad. Also man hat quasi sich komplett rausgezogen. Man bekommt das Geld bekommt eigentlich gutes Geld für Isak und dann ist es auch durch. Also er wird nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren. Da gibt es keine Chance.
Ja, das waren jetzt so ein paar Namen, die ich jetzt so unterm Radar. Na, die typischen wie ein Lukaku.
Ja, klar. Also kann man nicht. Ja, De Bruyne, Lukaku.
Ja, oder was weiß ich, wen gibt es denn noch alles? Insigne macht auch ein gutes Turnier.
Lass mal Niklas, vielleicht findet er noch neue Namen. Oder?
Ja, also erstmal, ich kann mich bei den Namen von Erik erstmal anschließen. Ich hätte auch als allererstes Dumfries genannt und finde den auch eigentlich den perfekten Mann für die Bayern mit seinem Offensivdrang und seinen Toren, die er ja jetzt auch schon gemacht hat und immer wieder vorne auch auftaucht. Und auch bei den anderen Namen schließe ich mich an. Wen ich noch ein bisschen auf der Rechnung habe, ist für mich, auch wenn er noch nicht bisher von Anfang an gespielt hat, Rafa Silva von Portugal. Der hat mir sehr gut gefallen, hat ja auch alle 3 Tore vorbereitet, sozusagen gegen die Ungarn. Der ist auch sehr, sehr wuselig, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das ist jetzt ein etwas größerer Name, aber spielt halt bei einer kleinen Nation, ist für mich trotzdem auch wieder Gareth Bale zu nennen. Ich finde, Gareth Bale spielt einen super starken.
Darf ich dich an seinen verschossenen Elfmeter erinnern?
Ja.
Der Home Run.
Ja, der war natürlich jetzt nicht so, aber insgesamt, finde ich, macht der ein richtig, richtig gutes Turnier.
Ja, klar, nee. Also er pusht ja auch seine Nation immer.
Genau, er hat auch einen großen Anteil daran, dass es eben jetzt für Wales so gut läuft und dass sie eben als Zweiter auch tatsächlich weitergekommen sind. Ist aber natürlich ein etwas größerer Name. Und ansonsten, die anderen hat Erik eigentlich schon genannt. Klar, die typischen, was weiß ich, De Bruyne, Ronaldo, die kannst du auch wieder alle nennen. Aber das ist jetzt halt so das Offensichtliche. Deswegen, das wären jetzt auch so meine Namen gewesen.
Okay, damit ich keine vergesse, gehe ich mal die Nationen durch. Also bei Italien, Locatelli unterschreibe ich sofort. Also gefällt mir sehr gut. Die ganze Abwehr, noch kein Gegentreffer. Also das ist echt stark, was Italien spielt.
Die Gruppe ist auch ein bisschen geschenkt gewesen, fand ich jetzt so im Nachhinein. Also ja.
Wenn man am Anfang gesagt hätte, guck mal, Wales, Schweiz, Türkei, ich hätte alle 3 auf Augenhöhe gesehen. Und jetzt siehe da, Türkei kackt komplett rein. Also Gruppe war jetzt auch nicht so einfach. Wenn man sieht, zum Beispiel Belgien hat auch ein schwieriges Spiel gehabt, zum Beispiel gegen Dänemark, anfangs sozusagen. Also das hätte auch Italien passieren können, aber die zeigen sich sehr stabil. Ich bleib aber dabei, Italien fliegt noch raus, Leute. Italien fliegt noch raus. Sie können auch von mir ins Finale kommen, aber die werden den EM-Titel nicht holen. Hundertprozentig. Ihr habt es hier zuerst gehört. Aber bei Italien viele Spieler. Verratti, Locatelli, die ganze Abwehr, Donnarumma machen alle guten Job. Bei Belgien brauche ich ja nichts mehr zu nennen. Ihr habt schon alles genannt. Bei Dänemark, der Capitano, Simon.
Das wollte ich gerade auch gerade sagen. Also das ist allein der Mann des Jahres für mich.
Auf jeden Fall.
Allein durch die Eriksen-Situation, was man alles mitbekommen hat. Da dass er die Freundin von Eriksen direkt getröstet hat und dass er die noch auf den Platz gewunken hat und dass er gefühlt bei Eriksen der Erste war, der sofort dabei war und ihm in die stabile Seitenlage gebracht hat.
Ja.
Also der wurde ja dann auch zur 60. ausgewechselt, weil er einfach komplett, ja, er war einfach komplett daneben. Halt, es ist absolut klar, dass er dann völlig unter Strom steht. Und für mich ist das definitiv der Sportler des Jahres. Also da müsst ihr drüber nicht reden. Allein seine Aktion auf dem Feld, das war phänomenal und ja.
Auf jeden Fall. Das hätte ich eigentlich auch so besser nicht sagen können. Niederlande, Wijnaldum, unglaublich, dass er so torgefährlich ist, hätte ich nicht gedacht. Super, super Typ aus den Niederlanden. Österreich, Ukraine muss ich leider skippen. Nordmazedonien, Panderfalt ist jetzt, hat sein Karriereende quasi bei der Nationalmannschaft bekannt gegeben. War sein letztes Länderspiel. Auch nice Geste von der Niederlande mit dem Trikot und mit der Anzahl der Länderspiele auf dem Trikot beflockt. Also super geile Sache. Dann Tschechien, Patrick Schick. Hätte ich nicht gedacht, wirklich, Tschechien hat uns alle ein bisschen geflasht. Super, super Turnier von der Mannschaft und Patrick Schick da vorne, hätte ich nicht gedacht, mit blutender Nase noch diesen Elfmeter geschossen. Und dann zur Kamera hin und die halbe Kamera ist quasi mit Blut gerotzt worden, richtig geil. England, Kroatien, bin ich noch ein bisschen enttäuscht. England finde ich offensiv ziemlich schwach in dieser EM. Jadon Sancho spielt nicht, weil ein Southgate halt euch fest. Er weiß, was Jadon Sancho kann, aber das ist dieser typische Bundesliga-Trap. Ich habe es mal gegoogelt, hört sich zwar witzig an, aber es ist so. Sein Interview hat es quasi 1:1 wiedergegeben. Quasi Bundesligisten, englische Nationalspieler aus der Bundesliga, wird nicht zugetraut, dass sie was Großes können. Und so geht's halt eben auch Jadon Sancho. Und in dem Interview hat er klar gesagt, ja, wir wissen, was er kann und so. Aber ja, wir haben auch noch anderen Offensivtragen und das ist sein erstes großes Turnier, bla bla bla.
Ich glaube, bei Bellingham wird die Sache dann brechen, weil Bellingham ist auf einer Position, da haben die Engländer in Zukunft nicht so viel. Und über die Außen, ja, da hast du halt schon viele Leute und zumal, wie gesagt, ein Foden ist ein bisschen variabel, ein Mount ist ein bisschen variabel und ich glaube, Southgate, ja, steht auf die beiden, dass er bringen
muss. Also, no homo.
Ich bin mal echt gespannt, wie morgen Southgate das Ganze angehen wird und weiß, wenn ich so ein bisschen die englische Presse verfolgt habe, die fordern echt vorne, dass man durchrotiert, dass ein Grealish und ein Sancho von Anfang an spielen über die Außen, dass da ein bisschen mehr aber dass da jedenfalls mal andere Leute auf dem Platz stehen und nicht immer die altüblichen wie mit Sterling, mit Rashford oder sonst.
Ja,
und
bei Rashford ja auch noch nicht.
Rashford auch nicht so, ja, stimmt. Aber das ist halt das. Und hinten raus, weiß ich nicht, die Verteidigung gefällt mir jetzt auch nicht so von den Engländern, aber gerade im Mittelfeld, ich denke, in Bellingham wird dein Argument, was du jetzt eben gerade gesagt hast, vielleicht ein bisschen brechen, weil der wird definitiv bald...
Sehen wir. Am Ende nächste Saison Premier League, irgendein neuer Newcomer startet durch und Southgate kriegt nochmal einen Steifen. Wie geil der ist.
Ja, ich muss halt sagen, bei Southgate ist eins der Argumente, warum ihn viele so krass dafür kritisieren, ist halt, dass er vor der EM angekündigt hat, auf seine vielen Offensivspieler und so, die man ja hat, wie er die alle mit Sancho, mit Grealish, mit Kane, mit Rashford, wie er die alle irgendwie ins System integrieren will, wo er gesagt hat, eben ist es nicht wichtig, dass die alle von Anfang an spielen, sondern dass man immer nachlegen kann. Was für ihn das Wichtigste ist, ist, dass halt alle Spieler auf ihren besten Positionen spielen. Und ich bin halt zum Beispiel auch der Meinung, wie Erik gesagt hat, dass zum Beispiel ein Phil Foden extrem variabel einsetzbar ist. Für mich ist aber nicht seine beste Position die Außen.
Außen, rechts, außen, hätte ich auch nicht gesagt, ja.
So, und das ist ja genau ein Widerspruch in sich selbst, dass er sagt, jeder Spieler soll auf seiner besten Position spielen. Er hat mit Sancho, mit Grealish, mit Rashford Spieler, die im Verein ständig über die Außen kommen. Und klar, ein Foden macht das auch manchmal, aber der ist für mich dann eher, dann soll er mit Mount rotieren, auf der 10 oder so von mir aus. Ja, aber halt anzukündigen, jeder Spieler spielt auf seiner besten Position und dann komplett unverändert jedes Mal da die gleichen Leute ranzulassen. Ich meine, Kane spielt auch nicht so, ist gerade auch nicht so stark, ist auch nicht so in Form momentan, aber ja, das ist halt immerhin noch der Captain. Bei Sterling, hätte ich vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren schon sagen können, das ist halt einfach der absolute Wunschspieler oder der absolute Liebling von ihm, dass der immer spielt, aber gerade was halt auf den Positionen dahinter passiert, ja, ich weiß nicht, oder halt auch daneben über den Flügel, auch hinten in der Abwehr, die Innenverteidigung, ja, gehe ich ja auch noch mit, aber weiß ich nicht, dann Trippier muss ständig irgendwie die Seite wechseln, spielt er rechts, dann spielt er links, dann keine Ahnung, also für mich hat diese kleine Krise von England auch wirklich viel mit dem Trainer zu tun, zumal ich auch finde, dass er zu spät reagiert, gegen Schottland zum Beispiel, da lief gar nichts zusammen.
Ja, der wechselt zweimal, Digga, mehr nicht.
Eben, und dann sage ich, gegen Schottland lief gar nichts zusammen und der wechselt zweimal und das ist gefühlt irgendwie 60. und 80. oder so, keine Ahnung. Das ist für mich auch kein neuer Impuls. Bei den Spielern, die da draußen sitzen, weißt du, wenn du jetzt eine Nationalmannschaft hättest wie Wales oder Schottland, die vielleicht nicht so qualitativ nachlegen können, aber er könnte an englischer Stelle einfach sagen, hier, die Offensive funktioniert nicht, ich tausche die komplett in der Halbzeit aus.
Genau.
Und das ist halt, glaube ich, das, was ihm viele so ein bisschen anhängen. Und ich hoffe, dass er das im Turnierverlauf dann ein bisschen über seinen Schatten springt, weil dann traue ich vom Kader her den Engländern auch ein gutes Turnier zu. Aber sie sind halt keine Turniermannschaft. Und wenn dann eben noch schlechtes Coaching dazu kommt, dann wird es nicht so weit gehen, auch wenn das Achtelfinale schon sicher ist.
Aber wie gesagt, ein Lichtblick, ich glaube, da stimmst du mir zu, ist definitiv Calvin Phillips.
Naja, auf jeden Fall. Und Mings finde ich eigentlich auch okay in der Abwehr.
Sie. Und in der Gruppe F dürfen wir nicht vergessen, Gosens, also für mich auch selbst der großer Fan. Das waren unsere Names Drops. Neues Album, Name Drops.
Kanté,
komm, jetzt beruhig dich, Bro. Also so gut waren die jetzt Franzosen auch nicht, meiner Meinung nach.
Ja, aber bei Kanté zum Beispiel musst du halt sagen, der ist halt immer so ein Spieler, der ist relativ unscheinbar, aber wenn man den sich mal
aber Frankreich Nationalmannschaft, okay, war jetzt für mich auch im Deutschlandspiel nicht so überragend.
Offensiv nicht, defensiv können sie es kaum besser spielen, würde ich sagen. Also haben ja nichts zugelassen, aber ja, ich stimme dir zu, offensiv war es zu wenig, aber wie gesagt, Kantés Hauptaufgabe war es halt einfach gegen Deutschland die Räume komplett zuzulaufen. Und eben das, was ich ja schon eben angesprochen habe, was gegen Portugal wunderbar funktioniert hat mit den flachen Hereingaben auch von außen und so, hat ja einen Grund, warum das nicht funktioniert hat. Und da ist eben Kanté ein ganz, ganz großer Bestandteil, weil der Kollege einfach jede Lücke zugelaufen hat.
Ja.
Ja, aber klar, das sind jetzt wieder diese großen Namen. Wir hatten jetzt eben gesagt, wir versuchen mal ein bisschen kleinere und da denke ich,
ich fand auch den Torwart von Nordmazedonien echt stark. Also ich habe eben auch nochmal Ausschnitte gesehen aus dem Spiel, hat auch echt seine Mannschaft gut drinnen gehalten. Also
auf jeden Fall besser als der von der Türkei, Alter.
Ja. Ja. Oh, sogar der Notenbeste am zweiten Spieltag, ja, gut.
Ja, also ihr merkt, Leute, das sind ganz viele Leute, die so unterm Radar quasi runtergegangen sind, aber deswegen haben wir jetzt auch unsere Wunsch neue Names gedroppt, wie Erik das jetzt so gerne sagen möchte. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.